Liebe Gemeinde, heute ist es soweit. Ich konnte schon ein paar Mal davon profitieren, dass Kollegen meine Predigt gehalten haben. Wenn das gesundheitlich nicht geht. Und heute kann ich einspringen für Sören Brünninghaus, den ein fieser Virus erwischt hat, der ihn ans Bett fesselt. Spannend, wenn man einsteigen kann auf diese Weise in die Gedanken eines Kollegen. Bereichernd für mich, hoffentlich auch für euch. Er hat mir die Predigtgedanken zugeschickt. Die Jahreslosung also. Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Besonderheit des Augenblicks liegt noch in der Luft. War das nicht so ein Moment, wie das Leben immer sein sollte? So ganz sicher ist sich Jakobus nicht. Aber er weiß, wie er sich jetzt schon zurücksehnt, diese unglaubliche Leichtigkeit, diese Klarheit, das Glück. Unzweifelhaft, für einen Moment hatte der Himmel offen gestanden. Jetzt steigt er zwischen seinen Freunden Petrus, Johannes und Jesus den Berg wieder runter. Aber seine Gedanken sind noch ganz bei dem Erlebten. Warum kann es nicht einfach so bleiben? Vor seinen Augen hatte gerade auf dem Gipfel des Berges eine Verwandlung stattgefunden. Sein Rabbi Jesus von Nazareth war verherrlicht worden. Ein besseres Wort fällt Jakobus gerade nicht ein. Jesus war für Jakobus immer schon was Besonderes. Nie wird er die erste Begegnung vergessen. Irgendwas hatte Jesus in ihm, Jakobus, gesehen. Etwas entdeckt, was vorher noch keinem aufgefallen war. Und dann hatte er ihn mitgenommen. Mit auf seinem Weg durch die Dörfer von Galiläa. Jesus hatte von Gottes neuer Welt gesprochen, von Liebe, Gnade, Versöhnung. Und wie hatte er Lust darauf gemacht, dass diese Gotteswelt sich ausbreiten wird, immer sichtbarer wird. So wird es kommen, betonte er immer wieder. Und dabei gab er Jakobus zu verstehen, und du spielst dabei eine Rolle, du, Jakobus. Er, Jakobus. Doch das gerade auf dem Berg, das war nochmal was ganz anderes. Das war mehr. Ein Augenblick, eine Vision, eine Offenbarung. Bei allem, was Jesus ihm bedeutet, so hat er ihn noch nie gesehen. Ganz in Weiß. Eigentlich strahlend hatte er dagestanden. So eine Farbe kannte Jakobus bis dahin gar nicht. Rein und glänzend. Hellweiß. Gibt's das? Dann waren Elia und Mose dazugetreten. Ganz eigenartig. Jakobus hätte gar nicht sagen können, wie die überhaupt aussehen. Aber es gab keinen Zweifel, das mussten sie sein. Und sie hatten sich mit Jesus unterhalten. Ganz nahe standen sie beieinander. So als müssten sie sich beraten, diese großen Männer Gottes. Und dann das. Eine Wolke zog auf. Und eine Stimme ertönte. So war es doch wirklich gewesen, oder nicht? Das ist mein lieber Sohn. Ein merkwürdiger Augenblick. Buchstäblich merkwürdig. Sein Rabbi, der Sohn Gottes. Schön war es. Eindeutig. Klar, wie im Paradies. Petrus hatte ihn dann aus seinen Gedanken gerissen, mit einem Vorschlag. Jesus hatte er gerufen, das ist hier so schön, lass uns Zelte bauen, damit ihr es gut habt und hier bleiben könnt. Und wir auch. Einfach hier bleiben. Oben auf diesem Berg, ganz nah dran an Gott. Warum auch nicht? Jakobus versucht sich nochmal zu vergegenwärtigen, was das eigentlich gerade war. Ein Augenblick göttlicher Nähe. So viel steht fest. Geborgenheit, Vertrauen, Klarheit. Abwesenheit von allem Zweifel, von aller Sünde, allem Schmutz. Alltag, Trauer, Mühsal, alles war plötzlich weg. Und für einen Augenblick war völlig klar, Jesus aus Nazareth ist der Christus, der Sohn Gottes, der Herr. Alles wird gut. Gott hält uns in der Hand. Er ist mit uns. Sein Reich kommt wirklich. Nein, es ist schon da, greifbar, spürbar, sichtbar. Und warum nun in Gottes Namen sollen wir das nicht festhalten? Was spricht dagegen? Um Himmels Willen, einfach hier zu bleiben. So soll es immer sein. Gott unbeschreiblich nahe, seine Schönheit und Kraft begeistern, strahlen, Glück pur. Ein paar besondere Stunden voller Begeisterung und Leichtigkeit, gute und gesegnete Zeit, Festtage, Gemeinschaft mit lieben Leuten, kein Fremder stört, nichts irritiert, dazu die Gewissheit, Gott ist da. So könnte es doch einfach bleiben. Da muss sich doch nichts ändern. Was soll daran falsch sein? Alles erfüllt von Gottes Gegenwart, alles voller Glaube und Vertrauen, unangefochten, klar. Doch ein Blick in das Gesicht Jesu hatte genügt. Das war es offenbar nicht, was der wollte. Unruhe, Ungeduld war in seinen Zügen zu lesen. Und als Jakobus sich in dem Augenblick umgesehen hatte, da war auch schon nichts Besonderes mehr zu sehen. Nur der Berg, Jesus, die beiden anderen und er, Jakobus selbst. Also kehren sie wieder um. Sie steigen den Berg hinab, schweigen zunächst. Jesus, der vor Jakobus geht, hält gerade einen Zweig zur Seite, damit der Jakobus nicht ins Gesicht schlägt. Jakobus nimmt den Zweig in die Hand. Einen Moment schauen sie sich an. Da nutzt Jakobus den Augenblick und kommt nochmal auf das Erlebte zu sprechen. Er will das Geschehen einordnen. Es war so groß. Jesus, sag mal, Elia, wir haben ihn ja gerade auf dem Berg bei dir gesehen. Die Schriftgelehrten sagen doch, dass die neue Welt kommt, wenn Elia wieder da ist. Und könnte nicht das jetzt dieser Moment gewesen sein? Tatsächlich, Elia ist gekommen, antwortet Jesus. Er hat die Leute wieder zu Liebe und Gerechtigkeit gerufen. Aber sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Erst stutzt Jakobus. Aber dann ist ihm schnell klar, Jesus redet nicht von dem Elia auf dem Berg, er spricht von Johannes dem Täufer. Johannes hatte wie der große Prophet seiner Zeit klar das Unrecht benannt, Umkehr, einen Neuanfang gepredigt und dafür wurde er hingerichtet. Jesus ist noch nicht fertig. Nun redet er offenbar von sich selbst. Und dem Menschensohn wird es auch nicht anders gehen, er wird leiden. Das ist jetzt nicht die Antwort, die Jakobus hören will. Er erschrickt. Das muss er erst mal sacken lassen. Er weiß in diesem Augenblick noch nicht, was ein paar Wochen später erneut in einer Verwandlung geschehen wird. Jesus wird wieder verwandelt werden. Und er ist wieder zusammen mit den beiden anderen. Jesus wird die drei noch einmal mit sich nehmen in den Garten Gethsemane und dann wird er vor ihren Augen verwandelt in ein Häufchen Elend. Von Angst erfüllt, wird er mit Gott um sein Schicksal ringen. Er wird Gott bitten, dass der Kelch an ihm vorübergehe. Er wird weinen, schwitzen, schreien. Schließlich aber wird er vertrauensvoll alles in Gottes Hände legen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Natürlich sagt dann niemand, wir könnten doch Häuser bauen, ist doch schön hier. Aber auch dieser Augenblick ist eine Offenbarung Gottes. Gottes Sohn fürchtet sich vor dem Leid, das ihn erwartet. Und dann geht er seinen größten Weg bis in die Gottesferne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie passt das zusammen? Wie überhaupt kann das Leben zu einem Ganzen werden? Die Momente der Gottesnähe, das große Glück, der Himmel steht offen und dann geht es wieder zurück in den Alltag, wo Gott manchmal unfassbar fern scheint. Sind das nicht zwei völlig verschiedene Welten, unvereinbar? Oder kann das irgendwie in Verbindung treten? Jakobus sieht noch einmal zurück. Über ihnen ragt der Gipfel auf, der Ort, an dem ihnen gerade der Himmel offen stand. Und vor ihnen ganz unverkennbar die Silhouette des Dorfes. Da wird es gleich wieder laut und wuselig. Das normale Leben, die Freunde, die Familie, die Menschen, die sie zurückgelassen haben. Und da, irgendwo zwischen Himmel und Erde, kommt es Jakobus in den Sinn. Sie sind Wanderer zwischen den Welten. Kein Entweder-Oder, kein Gott oder Mensch, kein Glaube oder Unglaube, kein Leid oder Freud. Vielmehr, der strahlende Christus ist auch der leidende Jesus. In ihm ist beides vereint, Sieg und Niederlage. Gott und Mensch, Sünde und Vergebung. So ungefähr müsste es doch sein, wenn man sich darauf mal einen Reim macht. Aber Jakobus kommt gar nicht dazu, weiter seinen hochphilosophischen Gedanken nachzuhängen, denn plötzlich ist rundherum Chaos. Das ganze Dorf, in dem sie jetzt angekommen sind, scheint in Unruhe, als sie ankommen. Eine Volksmenge hat sich gebildet, Stimmengewirr, einige streiten. Und dann entdeckt er den anderen Simon, Matthäus und den Rest der 12 Freunde, die Jesus nicht mit auf den Berg genommen hatte. Sie sind mittendrin, sie streiten, aber nicht untereinander diesmal, sondern mit den Lehrern der Bibel. Kluge Ausleger der Heiligen Schrift haben sich eingefunden und es geht hoch her. Am Rand der Menge ein Mann mit seinem Sohn. Obwohl es, wie sich schnell herausstellt, gerade um diese beiden geht. Er schaut nur staunend dem Treiben zu, irritiert schüttelt er den Kopf, traurig sieht er aus. Jesus bahnt sich einen Weg durch die Menge, er will sich Klarheit verschaffen. Worüber streitet ihr? Was ist los? Die Streitenden geben ihm keine Auskunft. Also fasst der Vater Mut, er wendet sich an Jesus. Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht. Er wird von einem Geist geplagt. Dann schildert er die Symptome. Epilepsie offenbar. Mein Sohn wird immer wieder plötzlich zu Boden geworfen. Es entsteht Schaum vor dem Mund. Er erstarrt am ganzen Körper, beißt die Zähne zusammen. Er ist nicht mehr Herr seiner selbst. Ganz unvermittelt treten die Anfälle auf. Immer wieder. Er ist dabei schon mehrfach ins Feuer gefallen. Es ist so schrecklich. Man fühlt sich so hilflos. Ich kann als Vater nur zusehen. Klar, der Vater will seinem Sohn helfen, aber nichts geht. Der Junge soll doch selbstständig und stark werden, ein Leben führen, auf eigenen Füßen stehen. Aber wenn die bösen, lebensfeindlichen Mächte sich immer wieder einmischen, wenn nicht einmal der Körper seinen Dienst tut, wenn das Leben sich nur zwischen Krampf und Tränen, Schweiß und Selbstverletzung abzuspielen scheint. In seiner Verzweiflung hat der Vater schon viel versucht. Jetzt also Jesus. Der Meister selbst war nicht zu kriegen, da wendet er sich an die Schüler. Man erzählt sich auch über die so manches, erstaunliche Dinge, ob sie nicht vielleicht den Geist austreiben können. Nein, also offensichtlich nicht. Allen großen Worten zum Trotz, die sie gerade noch gebraucht hatten. Ein freundliches Wort würde jetzt gut tun, etwas Anteilnahme oder zumindest verständnisvolles Schweigen. Stattdessen fangen sie an zu streiten. Die bibelfesten Gelehrten tun so, als hätten sie es gleich gewusst, finden ihre Begründungen und Jesu Schüler kommen unter Rechtfertigungsdruck. Und statt sich um den verzweifelten, enttäuschten Mann zu kümmern, führen sie eine Auseinandersetzung über theologische Spitzfindigkeiten. Mitgefühl wäre nötig, stattdessen Konkurrenzgehabe, Eifersüchteleien. Dabei hätte es so gut getan, wenn sie einfach ihre Hilflosigkeit eingestanden hätten. Religiöse Rechthabereien. Wem soll das helfen? Niemanden. Man könnte über den Irrsinn lachen, denkt Jakobus, wenn es nicht so schrecklich traurig wäre. Wie Trampeltiere verhalten sich Jesu Freunde. Und plötzlich ist er froh, dass er nicht dabei war. Vermutlich gesteht er sich ein, hätte er es auch nicht besser gemacht. Kaum zu glauben. Eben noch so geborgen in Gottes Herrlichkeit und Nähe, alles gut, den verwandelten, verklärten Jesus sehen und von einem Moment auf den anderen. Übrigens wirkt Jesus selbst gerade auch alles andere als herrlich. Er scheint im Gegenteil vor Wut zu kochen. Ihr Ungläubigen, herrscht er seine Freunde an. Wie lange muss ich euch eigentlich noch ertragen? Jakobus weiß in diesem Moment, er selbst hat auch nicht mehr Glaube als die Freunde. Da muss er einfach ehrlich sein. Sie konnten dem Jungen nicht helfen, er würde es auch nicht können. Dass er Jesus in hellweiß gesehen hat, was macht das jetzt für einen Unterschied? Der besondere Augenblick ist vorbei. Auf einmal ist der Glaube wieder klein und angefochten. Die Realität hat Jakobus zurück. Und da geschieht's. Noch während der Vater mit Jesus spricht, bekommt der Sohn einen weiteren Anfall. Die Menge springt auseinander und beobachtet erschrocken, wie der Junge von Krämpfen auf dem Boden festgehalten wird. Ein herzzerreißender Anblick. Ratlos stehen sie da und einige diskutieren umso intensiver. Aber der Vater fleht Jesus an. Wenn du kannst, erbarm dich und hilf uns. Jesus wendet sich ihm zu. Du sagst, wenn du kannst. Dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich. Jakobus versteht seinen Rabbi nicht mehr. Wie kann er das erwarten? Nicht einmal die Freunde, die schon so lange mit Jesus unterwegs sind, hatten genug Glauben. Wie kann Jesus von diesem Mann noch mehr erwarten? Ist Glaube sowas wie ein Preis, den man hinblättern muss, um ein Wunder zu erleben? Geht es da um unerschütterliches Gottvertrauen trotz widriger Umstände? Oder um etwas, was der eine hat, der andere eben nicht? Wie ungerecht ist das denn? Den Vater scheint das nicht zu kümmern. Ihm steht die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Er leidet mit seinem Sohn. Und dann schreit er es Jesus ins Gesicht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Alle drehen die Köpfe. Eine unglaubliche Spannung liegt plötzlich in der Luft. Diesen Schrei hat auch der letzte Dorfbewohner noch gehört. Sie laufen herbei. Jakobus kann nicht hinsehen. Beschämt wendet er seinen Kopf zur Seite. Er kennt diesen Unglauben nur zu gut. Er schlummert ja auch in ihm. Gerade vorhin, vor ein paar Minuten, war es anders gewesen. Aber sonst, Glaube, Unglaube, wie Geschwister, die sich zanken. Nur dumm, dass der Vater das jetzt so zugibt. Ausgerechnet jetzt brüllt er Jesus seinen Unglauben unverfroren ins Gesicht. Doch Jesus hat das offenbar anders gehört. Er erbarmt sich, spricht ein befreiendes Machtwort, befreit Vater und Sohn von ihrem Leiden. Erschöpft liegt der Junge am Boden. Jesus nimmt ihn bei der Hand und richtet ihn auf. Ein Raunen geht durch die Menge. Ein Wunder ist geschehen. Später, als die Freunde mit Jesus allein im Haus sind, stellen sie die Frage aller Fragen. Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Das geht nur durch Gebet, hat Jesus geantwortet. Darüber muss Jakobus noch lange nachdenken, als hätten die Freunde nicht gebetet. Gibt es da wirklich kein Geheimnis? Keine Technik? Ist es wirklich so einfach, schlicht vertrauensvoll, das Herz ausschütten vor Gott? Als ein paar Wochen später dann Jesus erneut verwandelt wird, da im Garten, als Jesus verzweifelt ist, sich so sehr den Beistand seiner Freunde wünscht und sie alle versagen, auch er, Jakobus, da wird er es noch einmal erleben. Vertrauensvolles Gebet. Nicht gemächlich die richtigen Worte gewählt, formvollendet und ausgeglichen, vielmehr schonungslos offen. Schau in mein Herz, Gott. Sieh meinen Willen. Wie sehr wünsche ich mir jetzt das Licht, die Klarheit, den Frieden. Die beiden haben einiges gemeinsam, der Vater des Jungen und der Beter da im Garten. Vertrauensvoll legen sie im Gebet ihr Innerstes offen, vertrauen darauf, dass Gott hört. Gott antwortet nämlich auf ehrliches Gebet. Er verwandelt, begleitet, oft durch Schmerzen hindurch. Er stärkt, schenkt Kraft und Mut, den bevorstehenden Weg zu gehen. Das weiß Jakobus jetzt. Amen.